Wir wollen fortfahren in unserer Betrachtung des Lukas-Evangeliums. Genau da. Und lasst uns zu Beginn Vaters Buch aufschlagen im Lukas-Evangelium im 9. Kapitel und die Verse 51 bis 56 lesen. Lukas 9, Vers 51. Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Und er sandte Boten vor seinem Angesicht her, und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet war. Als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie: Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfahren und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie. Und sie gingen nach einem anderen Dorf. Ich habe diese Predigt genannt, Barmherzigkeit in Samarien, und sie in drei Teile geteilt. Erstens der Anlass der Reise, zweitens die Feindschaft zwischen Juden und Samaritern und drittens die Barmherzigkeit Jesu. Wenn einer eine Reise tut, heißt es, dann kann er was erzählen. Das ist mit Sicherheit kein leerer Spruch. Denn wenn wir verreisen, dann tauchen wir ein in andere Kulturen, in andere Mentalitäten, in uns unbekannte Gegebenheiten und wir lernen Menschen kennen, die uns unbekannte Gewohnheiten, Ansichten und Verhaltensweisen an den Tag legen. Das alles erweckt unser Interesse und macht uns die Reise zu einem Lehrstück. Und je weiter wir uns von unserer gewohnten Umgebung entfernen, desto größer werden die Unterschiede, desto fremder kommen uns Land und Leute vor und desto gewagter empfinden wir all das, dem wir uns nicht anpassen können und wollen. Dabei ist der sogenannte Kulturschock bei uns umso größer, je schneller wir reisen. Denn in der antiken Zeit, in der Zeit des Herrn Jesus, reiste man meist zu Fuß, bestenfalls auf einem Esels- oder Ochsenkarren. Und die Umgebung, die durchreist wurde, veränderte sich langsam, so nach und nach, dass unsere Sinne genügend Zeit hatten, die Veränderungen wahrzunehmen und zu verarbeiten. Heute reisen wir mit schnellen Autos, mit Hochgeschwindigkeitszügen oder mit Flugzeugen, wobei auch zwischen diesen Verkehrsmitteln noch große Unterschiede in der Wahrnehmung unserer Umgebung zum Tragen kommen. Wenn wir fürs Reisen das Auto benutzen, dann sind wir angehalten, unsere Umgebung genau zu beobachten und im Blick zu behalten, um auf den uns umgebenden Verkehr angemessen reagieren zu können. Die krasseren Unterschiede erleben wir, wenn wir mit dem ICE oder TGV reisen oder das Flugzeug benutzen. Bei den schnellen Zügen ist die Veränderung der Umgebung noch ebenso wahrnehmbar, auch wenn wir durch die schnelle Abfolge der an den Fenstern vorbeifliegenden Bilder oft eingeschläfert werden und nur noch wenig von dem, was wir sehen, verarbeiten können. Wenn wir aber das Flugzeug benutzen, dann reisen wir eigentlich gar nicht. Wir verändern nur unsere geografische Position. Wir steigen in dieses Verkehrsmittel, in diese Blechbüchse und sind für Stunden darin eingeschlossen. Was wir bestenfalls, wenn wir einen Fensterplatz ergattert haben, sehen, sind Sonne, Wolken und manchmal eine Bergspitze oder eine landkartenartige Fläche weit unter uns, die wir kaum identifizieren können. Und wenn wir angekommen sind und aussteigen, dann stehen wir mittendrin in unbekannten Gefilden, von denen unsere Psyche nicht weiß, wie wir da hingekommen sind. Wir haben unser bekanntes Umfeld verlassen und sind sozusagen im Schlaf in diese uns unbekannte Umgebung gelangt. Weil das so ist, können wir Heutige, die wir in einer ungesund schnelllebigen Zeit leben, das Reisen des Herrn Jesus zu seiner Zeit gar nicht mehr nachvollziehen. Nur jemand, der gerne wandert, macht heute noch Erfahrungen, wie sie dem Herrn Jesus damals begegneten. Die wahren Abenteurer unserer Zeit sind die Wanderer, nicht die Chatter. Nur sie erleben auf ihren Wegen das große und das kleine Heldentum, die Hüttennächte im Schlafsack unter den Geräuschen der Natur, Nächte unterm Sternenzelt, 20 Bettenstuben im Berghotel gemeinsam mit Menschen aller Herren Länder, Begegnungen mit Wildschweinen, Hirschen, Dachsen und manchmal vielleicht einem Wolf oder einem Luchs. Warum erzähle ich euch das alles? Ich möchte euch auf die Gegebenheiten einstimmen, die bei der Reise des Herrn Jesus von Galiläa nach Jerusalem in der römischen Provinz Galiläa herrschten. Wenn ihr unseren heutigen Text in der Tiefe verstehen wollt, dann müsst ihr von euren Reiseerfahrungen abrücken und einen Blick für das damalige Reisen gewinnen. Das war alles beschwerlich und völlig ungewiss. Machen wir uns zunächst mit dem Grund vertraut, der den Herrn Jesus zu dieser Reise mit seinen Jüngern bewegte. Da heißt es in unserem Text: Es geschah aber, als sich die Tage seiner Aufnahme erfüllten, da richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Der Grund für die Reise, die den Herrn durch Samaria führte, war also die Tage seiner Aufnahme. Was bedeutet das? Was ist damit gemeint? Nun schauen wir uns den Text im Original ein wenig genauer an. Das griechische Substantiv oder Hauptwort Analepsis, das heißt Aufnahme, das hier nur an dieser Stelle vorkommt, ist mit dem Verb oder Tätigkeitswort analambano. Da verdreht sich die Zunge. Eng verwandt, das gewöhnlich für die Himmelfahrt des Herrn gebraucht wird. Ihr könnt das nachlesen an den Bibelstellen, die dort angegeben sind. Die Tatsache, dass der Herr nach seinem vollendeten Leiden und Sterben seine Aufnahme beim Vater im Himmel und damit seiner Erhöhung entgegengeht, können wir mit seiner geoffenbarten Herrlichkeit auf dem Berg der Verklärung und seiner Unterredung mit Mose und Elia verknüpfen, die wir vor einigen Sonntagen betrachtet haben. Dort heißt es in den Versen 9, 30 bis 31: Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, es waren Mose und Elia. Diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Hier wurde also gesprochen, dass die Tage seines Aufenthaltes auf der Erde in der Zeitlichkeit bald erfüllt sein würden. Daraus dürfen wir schließen, dass entsprechend den ewigen Ratschlüssen Gottes die genaue Anzahl der Tage vorherbestimmt war. Da der Herr Jesus um die Erfüllung der Zeit wusste, richtete er sein Angesicht fest darauf, nach Jerusalem zu gehen. Gelehrte der alten Sprachen verweisen hier häufig auf den ausgesprochen hebräischen Zug dieses Satzes. Denn diese Worte haben einen ganz besonderen Aussagewert, denn sie sagen eigentlich, dass ein fester, unabänderlicher Entschluss zugrunde lag, der ungeachtet des hohen Preises und der ungeheuren Tiefe der bevorstehenden Leiden gefasst und auch ausgeführt wurde. Also ein unabänderlicher, ein nicht zu revidierender Entschluss Gottes, der ausgeführt wurde, ohne auf die Leiden zu achten. Im Kapitel 8, Vers 23 benutzt Lukas eines der nur von ihm verwendeten Verben, symplero. Das bedeutet erfüllen, um das Schiff zu beschreiben, das im Sturm von Wasser angefüllt wurde. Da heißt es, während sie aber fuhren, schlief er ein. Und es fiel ein Sturmwind auf den See und das Boot füllte sich mit Wasser und sie waren in Gefahr. In Apostelgeschichte 2, Vers 1 gebraucht Lukas das gleiche Wort, um zu sagen, dass der Tag der Pfingsten erfüllt war. Daneben ist der vorliegende Vers aus unserem heutigen Text die einzige weitere Stelle, an der Lukas dieses Tätigkeitswort verwendet. Aus den zwei genannten Stellen, die ihr hier vor euch habt, können wir die Bedeutung des Wortes verstehen. Es steht für das Erfülltwerden mit Wasser, wie das Schiff, beziehungsweise das mit Brausen, wie das Haus, und auch das sich Erfüllen der Zeit, wie in Apostelgeschichte 2. Hier geht es darum, dass eine zuvor bestimmte Zeit voll wird, den Rand erreicht, überfließt. Man kann es überwörtlich mit in dem sich Erfüllen der Tage übersetzen. Die Tage und ihre Ereignisse wurden in den ewigen Ratschlüssen Gottes festgelegt. Als dies geschah, war unser Herr Jesus der Berater, wie die Elberfelder Bibel übersetzt, oder der Rat, wie Luther 2017 übersetzt. Nachdem wir nun den Grund der Reise ermittelt haben, schauen wir uns das Umfeld an, durch das uns die Reise führt und das uns in unserem Text berichtet wird. Das sind zunächst einmal die geografischen Gegebenheiten, wie wir sie auf diesen Karten vorfinden. Wir sehen hier auf der linken Karte, wie die Provinz Palästina von den Römern zur Zeit Jesu unter die Nachkommen Herodes des Großen, auf Herodes Antipas, Herodes Archelaus und Herodes Philippos aufgeteilt worden war. In dem Bereich, der Herodes Archelaus zugeteilt worden war, amtierte Pontius Pilatus als Repräsentant des römischen Kaisers. Auf der rechten Karte könnt ihr sehen, wie sich die einzelnen Volkstumsbereiche Galiläa, Samaria, Judäa und Perea zueinander abgrenzten. Nun lesen wir in unserem Text von einem verstörenden Ereignis, mit dem wir uns näher befassen müssen. Er, Jesus, sandte Boten vor seinem Angesicht her und sie gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, um für ihn Unterkunft zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil sein Angesicht nach Jerusalem hin gerichtet war. Da lesen wir, sie nahmen ihn nicht auf. Das müssen wir uns näher ansehen. Warum nahmen sie ihn nicht auf? Was war der Grund? Nun, das erfahren wir, wenn wir uns ein wenig mit der Geschichte Samarias und der Samariter beschäftigen. Im Alten Testament ist nur in 1. Könige 17, Vers 29 die Rede von den Samaritern. Hier sind die alten israelischen Bewohner der Landschaft Samarien, des alten Nordreichs Israel, gemeint. Im Neuen Testament finden wir die Samariter als Nachkommen dieser Israeliten, nachdem sie sich mit Leuten aus den verschiedensten Gegenden des Assyrischen Reiches vermischt hatten. Die waren anstelle der fortgeführten Israeliten in den Städten Samariens angesiedelt worden. Auf Befehl des Assyrerkönigs wurde einer der gefangenen Priester dorthin zurückgebracht um die heidnischen Umsiedler zu lehren, den Gott des Landes, also den Herrn Zebaoth, zu fürchten und zu verehren. Sie gaben aber ihre eigenen Götter nicht auf, die sie mitgebracht hatten. Auch die Reform Josias, die sich auch auf das Gebiet des früheren Nordreichs erstreckte, hatte keine dauernde Wirkung. Nach der babylonischen Gefangenschaft wollten die Samariter am Wiederaufbau des Tempels teilhaben, der unter Serubabel geschah. Aber die Juden verweigerten es ihnen. Ihr könnt das nachlesen in Esra 4, Verse 2 bis 3. Wegen ihres Götzendienstes und ihrer Vermischung mit den Nicht-Israeliten verwehrten sie ihnen das. Von dieser Zeit an bestand Feindschaft zwischen Juden und Samaritern. Die bauten nun ihren eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. Wann das geschah, wissen wir nicht genau, aber zerstört wurde er 128 vor Christus nach dem Tod von König Antiochos dem VII. Durch den Makkabäer Johannes Hyrkan. Er wurde nie wieder aufgebaut, da die Samariter die Mosebücher als heilige Schrift übernahmen, werden sie in diesem Tempel wohl den Herrn verehrt haben. Die Hauptstreitfrage zwischen Juden und Samaritern zur Zeit Jesu war, an welchem Ort angebetet werden sollte. In Jerusalem oder auf dem Berg Garizim? Wir sehen diesen Tatbestand ausgedrückt in Johannes 4, Vers 20. Da heißt es, die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo ihr anbeten müsst. Mit anderen Worten stellte sich hier die Frage, ob dem Tempel in Jerusalem die Sonderstellung des alleinigen Heiligtums Gottes zukommt. Obwohl die Samariter offen im Gegensatz zum offiziellen Judentum standen, zeigten sie sich aber öfter aufgeschlossen für Jesus und für seine Botschaft. Das lesen wir zweifelsfrei in Lukas 17 in den Versen 15 bis 16 und in Johannes 4 bei den Leuten aus dem Dorf der Frau am Jakobsbrunnen. Auch die ersten nichtjüdischen Christen waren Samariter. Das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 8, Verse 5 bis 25 und in Apostelgeschichte 9, Vers 31. Heute wohnen nur noch einige hundert Samariter in Nablus nahe dem früheren Sichem. Sie leben vom Kleinhandel und vom Handwerk. Diese heutigen Samariter feiern jedes Jahr auf dem Garizim das Passafest und auch die anderen in 3. Mose 23 vorgeschriebenen Feste. Die Bitterkeit, die allen Umgang zwischen Juden und Samaritern vergällte, kommt am deutlichsten in den Worten zum Ausdruck, die wir in Johannes 4, Vers 9 lesen. Da heißt es, die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Die Feindschaft war gegenseitig. Deshalb würden die Samariter jemanden auf gar keinen Fall aufnehmen, der wegen eines Festes der Juden, das in Jerusalem stattfinden sollte, seinen Blick in diese Richtung gewandt hatte. Sie betrachteten die Absicht, nach Jerusalem hinaufzuziehen, als eine Verschmähung ihres Berges Garizim. Wir erinnern uns an die Worte der Samariterin am Jakobsbrunnen. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Wir sehen also aus all diesen historischen Fakten, dass sich die Jünger des Herrn nicht hätten wundern müssen, dass sie in dem samaritischen Dorf keine Aufnahme für den Herrn und für sich selbst fanden. Es war mehr oder weniger zu erwarten, dass es so kommen würde. Kommen wir zur Betrachtung der Barmherzigkeit Jesu in unserem Text. Das sind die Verse 54 bis 56. Ich wiederhole noch einmal. Da heißt es, als aber seine Jünger Jakobus und Johannes das sahen, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll? Er wandte sich aber um und schalt sie, und sie gingen nach einem anderen Dorf. Die Aggressivität des Jakobus und Johannes mag uns erschrecken, verstören, zumindest verwundern. Sie waren nun schon einige Jahre mit dem Herrn Jesus unterwegs und kannten seine Einstellung zu Machtdemonstrationen und Kraftakten. Noch nie hatte er jemand vor ihren Augen verflucht oder umkommen lassen. Was also hatte sie dazu gebracht, so rigide auf die Abweisung der Samariter zu reagieren? Nicht umsonst waren Johannes und Jakobus unter dem Spitznamen Boanerges, Söhne des Donners, weithin bekannt. Allein diese Bezeichnung lässt darauf schließen, dass sie schnell mal, wie man so sagt, auf 100 waren. Aber dennoch war die von ihnen ausgesprochene Drohung ganz sicher ein starkes Stück. Wie gut nur, dass sie ihren Herrn immerhin noch fragten, ob es ihm genehm sei. Der Vorstoß von Johannes und Jakobus hatte jedoch einen Hintergrund, der für das Verständnis wichtig ist und den wir jetzt näher beleuchten wollen. Wir erinnern uns an das Erlebnis, dass die beiden zusammen mit Petrus nicht allzu lange Zeit zuvor auf dem Berg der Verklärung hatten. Dort hatten sie erlebt, dass ihr Meister sogar größer war als Elias und Moses. Daraus hatten sie geschlossen, dass Jesus auch die noch größere Macht einsetzen konnte, als sie es von Mose und Elia aus den Schriften wussten. Deshalb verstiegen sie sich zu dem abstrusen Vorschlag, das Gerichtszeichen des Elia zu wiederholen, wie wir es in 2. Könige 1, Vers 10 und 12 lesen. Dort heißt es, und er, der König Ahasja, sandte zu ihm, zu Elia, einen Obersten über 50 Mann und seine 50 Leute. Der ging zu ihm hinauf und siehe, er saß auf dem Gipfel des Berges. Und er sagte zu ihm, mein Gottes, der König sagt, komm herab. Elia aber antwortete und redete zu dem Obersten über 50 Mann, wenn ich ein Mann Gottes bin, so fahre Feuer vom Himmel herab und fresse dich und deine 50 Mann. Da fuhr Feuer vom Himmel herab und fraß ihn und seine 50 Mann. Der verwegene Wunsch von Johannes und Jakobus war umso naheliegender, als es Samariter waren, die den Herrn so ungastlich behandelten. Wir haben ja schon gesehen, wie das Verhältnis von Juden und Samaritern aussah und können so verstehen, woran der Zorn der beiden entbrannt war. Aber die Bewohner eines samaritischen Dorfes sind eben keine Vollstrecker eines gottlosen Königs, der den Gott Baal-Zebub, den Gott von Ekron, anbetete und verehrte, den wir heute Beelzebub nennen. Es geht also um Satan. Sie sind vielmehr mit dem Zerwürfnis aufgewachsen und darin erzogen worden und bedürfen zunächst der Aufklärung in Wahrheit. Das hat uns der Herr in eigener Person liebevoll am Jakobsbrunnen vorgemacht und so wurden Samariter die ersten nicht-jüdischen Christusgläubigen. Der Herr wandte sich aber um und schalt sie, weil sie hier offensichtlich vom Geist jüdischer religiöser Arroganz getrieben waren, den auch die Pharisäer immer wieder an den Tag legen, und ganz sicher nicht vom Geist ihres Herrn, dem Geist der Gnade. In späteren Überlieferungen der Handschrifttexte findet sich an dieser Stelle im Text eine Hinzufügung, die vermutlich zum besseren Verständnis des Vorgangs hier eingeführt wurde. Sie lautet: Und er, Jesus, sprach, wisst ihr nicht, welches Geisteskinder ihr seid? Der Menschensohn ist nicht gekommen, das Leben der Menschen zu vernichten, sondern es zu erhalten. Einige, vor allem katholische Ausleger, haben gemeint, die beiden Jünger hätten hier den Geist des falschen Propheten offenbart, der vor den Menschen Feuer vom Himmel herabbeschwören werde. Wir lesen davon in Offenbarung 13, in den Versen 13 bis 18. Wir wissen aus der Schrift, dass dieser alle dem Tod überantworten wird, die das Bild des Tieres nicht anbeten. Aber das heißt ja nicht, dass sie durch das Feuer vom Himmel getötet werden. Es ist also schlicht falsch, zwischen den Jüngern und dem falschen Propheten eine solche Beziehung anzunehmen. Satan ist der Verderber, der Herr Jesus hingegen der Retter. Die beiden Jünger wollten verderben, der Herr Jesus aber kam, um zu retten. Unser Text schließt mit dem kurzen Satz: und sie gingen nach einem anderen Dorf. Aber auch hier müssen wir wieder ganz genau hinschauen, um nicht von den sprachlichen Eigenheiten der griechischen Sprache in die Irre geleitet zu werden. Sie gingen also in ein anderes Dorf, das heißt, in ein Dorf, das sich von dem vorherigen unterscheidet. Wie müssen wir das beurteilen? Lag die Verschiedenheit darin, dass dieses andere Dorf den Herrn aufnehmen werde? Oder war es vielleicht ein jüdisches, ein nicht-samaritisches Dorf? Hier kommt uns die griechische Sprachlehre zu Hilfe mit einem Hinweis, den wir bereits bei Predigten von Mike besprochen haben. Im griechischen Grundtext steht hier bei Lukas das Wort heteros. Das bedeutet anders. Es gibt aber im Griechischen noch ein weiteres Wort, mit dem das Anderssein zum Ausdruck gebracht wird, und zwar allos. Mit heteros drückt man aus, dass es sich um etwas anderes der gleichen Art handelt. Mit allos drückt man aus, dass es sich um etwas anderes von anderer Art handelt. In unserem Text steht heteros. Wir dürfen also annehmen, dass es sich bei dem anderen Dorf, in das der Herr mit den Jüngern nun ging, um ein anderes Dorf der gleichen Art handelte. Also wieder ein samaritisches und kein jüdisches Dorf, in dem man sicher Aufnahme gefunden hätte. Was lehrt uns der Herr nun durch diesen kurzen Bericht über seine letzte Reise nach Jerusalem? Zum Ersten war er in Erwartung seines Heimkommens. Nichts würde ihn abhalten können, diesen Weg zu gehen, diese Reise anzutreten und auch abzuschließen. Er wusste, dass ihn auf dem Weg bis ins Vaterhaus gewaltige Hindernisse erwarteten, die im Tod seines irdischen Lebens gipfeln würden. Er hatte große Furcht, das sehen wir bei seinem Gebet im Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser schwitzte. Und dennoch freute er sich auf die Heimkehr zum Vater. Was bedeutet das für uns? Sind wir in Erwartung seines Kommens und damit auch unseres Heimkommens? Sind wir fest gewillt, diesen Weg zu gehen, oder lassen wir uns von dem Getriebe der Welt davon abhalten, diese Reise, diese Pilgerschaft zu unternehmen? Wissen wir, dass uns die Welt und ihr König Satan schier unüberwindliche Hindernisse in den Weg legen wird, und sind wir dennoch bereit, das Wagnis auf uns zu nehmen? Wissen wir, was uns erwartet, und nehmen wir dennoch unser Kreuz auf uns? Ist uns klar, dass auch wir in der Welt keine Aufnahme finden werden? Ist uns klar, dass die Welt uns verabscheuen wird, weil unser Angesicht während unserer Pilgerschaft fest zum Himmel und auf den Herrn gerichtet ist? Haben wir das mitberechnet, mitkalkuliert, wenn wir uns ohne Beutel und ohne Stab auf die Pilgerschaft machen? Und weiter. Wie werden wir auf die Anfeindungen aus der Welt reagieren? Werden wir Feuer vom Himmel fordern? Oder werden wir unseren vornehmsten Auftrag erfüllen und den Menschen, die uns zurückweisen, die gute Botschaft bringen, ungeachtet der Ablehnung? Oder werden wir sie verfluchen und Feuer vom Himmel auf sie herabwünschen, weil sie uns in der Not die Hilfe versagen? Wenn wir nicht in seinem Geist wandeln, im Geist unseres Herrn Jesus, wie der Pharisäer im Tempel, wie der Zöllner im Tempel, sondern im Geist der religiösen Arroganz, wie der Pharisäer, der diesen verachtete, dann werden wir die faulen Früchte unseres Handelns an uns selbst empfangen. Die schlimmste und gleichzeitig die dümmste Lüge ist die, mit der man sich selbst betrügt. Achtet also darauf, dass ihr in Wahrheit wandelt. Und schließlich noch eine weitere sehr einfache Lehre aus unserem heutigen Bibeltext. Wenn sie euch in dem einen Ort, in dem einen Haus nicht aufnehmen wollen, dann dreht euch um, schüttelt den Staub von euren Schuhen und geht einfach in ein anderes. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob es ein Heteros oder ein Allos ist. Unserem Herrn, dem Sohn Gottes, sind wir überall willkommen. Nun befehle ich euch, der Liebe, Güte, Barmherzigkeit und Gnade unseres Herrn im Himmel an und fordere euch im Namen dieses Herrn auf. Macht euch auf den Weg, lasst euch nicht aufhalten und nicht beirren und erreicht das Ziel, das uns ewige Freude verheißt. Amen. Thank you.